Also erstens mal, warum trifft mich das so? Und zweitens mal aber, warum denkt sie das? Und was ist denn mit unserer Arbeitswelt falsch, wenn junge Menschen, die ganz frisch in diese Arbeitswelt einsteigen, schon die Meinung haben, Emotionen haben da nichts zu suchen und wer Autorität ausstrahlen will, muss bitte seine komplette Emotionalität ablegen. Und ja, das finde ich einfach wirklich sehr, sehr erschreckend. Und das brauche ich jemandem wie dir nicht erzählen. Und ich habe ja auch im Buch ganz viel dazu zitiert, aber auch die Wissenschaft sieht das einfach komplett anders. Und es gibt mittlerweile sehr, sehr viele spannende Forschungen dazu, welches Potenzial eben darin liegt, wenn wir Emotionen in der Arbeitswelt bewusst und sinnvoll nutzen. Und ja, deshalb war es mir einfach so ein großes Anliegen, den Fokus auch darauf zu legen.
Herzlich willkommen zurück bei unseren Gesprächen von morgen. Hier spricht dein Host Jonathan und ich freue mich heute in einer neuen Episode mit dir über eins meiner Lieblingsthemen zu sprechen. Und zwar das Thema Emotionen und wie sich emotionale Intelligenz aus- und weiterbilden lässt. Und zu diesem Thema habe ich heute Magdalena Rogel von Microsoft mit dabei, die dazu ein tolles Buch geschrieben hat über Mitgefühl und warum Emotionen am Arbeitsplatz so eine wichtige Rolle haben. Und wir tauchen ein, sprechen darüber, was Emotionen überhaupt sind, wie ihre persönliche Story damit zusammenhängt und wie man es hinbekommen kann, heutzutage in der Führungsebene auch mal Emotionen einen Raum zu geben und nicht immer alles so rational betrachten zu müssen. Und ich bin mir sicher, du wirst einiges davon vermutlich schon mal selbst erlebt haben und da einiges für dich mitnehmen können. Wir tauchen jetzt ein. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Lena, herzlich willkommen bei unseren Gesprächen von morgen. Ich freue mich sehr, weil wir haben ein cooles Thema vor uns.
Ja, ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung.
Du hast ein Buch geschrieben, Mitgefühl, warum Emotionen im Job unverzichtbar sind. Und das Thema Emotionen ist ein Thema, worauf ich mich tatsächlich jetzt sehr freue, mit dir zu sprechen. Habe ein paar Studienarbeiten darüber geschrieben und die Vorbereitung auf unser Gespräch hat mich dazu verleitet, die nochmal rauszukramen. Und manchmal ist es ganz witzig, irgendwas zu lesen, was man irgendwie so vor 5, 6, 7 Jahren geschrieben hat. Wird dir sicherlich, wenn du dein Buch in ein paar Jahren liest, auch so gehen. Aber bevor wir tief in dieses Thema Emotionen eintauchen, wie ist es dir denn gegangen beim Buchschreiben? Welche Emotionen hat der ganze Schreibprozess in dir ausgelöst? Wie fühlst du dich jetzt, wo das Buch draußen ist? Wie ist es dir damit ergangen?
Ja, wir hatten ja zwischendurch auch immer mal wieder Kontakt, und das hat mich sehr gefreut, weil du ja ein erfahrenerer Buchschreiber bist, als ich das bin. Für mich war es ja tatsächlich das Erste. Und ja, ich habe sowohl im Vorwort als auch im Nachwort auch versucht, diese Emotionen ein bisschen zusammenzufassen. Im Vorwort natürlich, bevor ich so wusste, was auf mich dazukommt, und im Nachwort dann rückblickend. Ich glaube, es war emotional wirklich alles mit dabei. Eine ziemliche Achterbahnfahrt. Aber es war für mich, glaube ich, unglaublich wichtig, auch diese ganzen Dinge nochmal zu reflektieren, aus den verschiedenen Themen und Kapiteln, über die ich auch geschrieben habe. Gepaart aber natürlich mit der ständigen Angst, schaffe ich es, die Deadline zu halten? Bin ich überhaupt gut genug, ein ganzes Buch zu schreiben und so weiter? Ja, also. Eine spannende Erfahrung.
Ist ja auch schon ein ganz schönes Brett, so ein Buch. Und ist ja auch eine bewusste Entscheidung. Also ich meine, du stehst ja voll im Job und dann neben, ich meine, wir haben es ja beide dieses Jahr erlebt, so neben den ganzen Aktivitäten, die man macht, noch zu sagen, okay, jetzt bürdet man sich noch ein Buch auf, ist vermutlich eine Sache, die will man sich schon gut überlegen. Vor allen Dingen, weil in den meisten Fällen jetzt irgendwie ökonomisch betrachtet Buchschreiben nicht unbedingt die sinnvollste Sache ist, die man mit seiner Zeit machen kann. Deswegen interessiert es mich immer total, was Menschen dazu motiviert, ein Buch zu schreiben. Was war so dein Hauptanliegen? Warum hast du gesagt, jetzt ist es Zeit, ein Buch rauszubringen?
Also tatsächlich hab ich erstmal gar nicht gesagt, jetzt ist es Zeit dafür, sondern ich hatte das große Glück, dass im Sommer 21 zwei Verlage schon auf mich zugekommen sind und Interesse hatten. Ich habe aber im Herbst 21 meinen Job gewechselt intern und deshalb war für mich einfach klar, dass es nicht der richtige Zeitpunkt ist. Und thematisch war die Richtung eigentlich eine, mit der ich mich schon sehr, sehr lange beschäftigt habe und viele Jahre auch darüber geschrieben habe in Gastartikeln oder eben auch auf Panel-Diskussionen darüber gesprochen habe, weil mich das Thema so sehr beschäftigt und weil ich dieses Thema Emotionen in der Arbeitswelt eben auch aus sehr unterschiedlichen positiven wie negativen Perspektiven erlebt habe und ich einfach sehe, was für ein Potenzial da drin steckt. Mhm. Und der eine Verlag ist sehr, sehr hartnäckig, aber liebevoll, würde ich sagen, dran geblieben und hat es dann Anfang 22 nochmal bei mir versucht. Und weil ich relativ zeitgleich dazu auch gerade wieder eine sehr große Story, das war damals mit der Cosmopolitan, dazu gemacht habe und gesehen habe, wie groß das Feedback dazu ist und, mhm. und wie sehr die Leute das auch beschäftigt, dachte ich ja, okay, jetzt mache ich es, weil der richtige Zeitpunkt ist sowieso nicht da und jetzt probiere ich es einfach. Und ich glaube, für mich der allergrößte Antrieb war tatsächlich meine eigenen Erlebnisse mit dem mhm. Thema Emotionalität in der Arbeitswelt, aber vor allem, und das wirklich mit Abstand an erster Stelle, für mich das Potenzial für Menschen, die in die Arbeitswelt einsteigen, aber auch ja. für Menschen, die schon länger Teil der Arbeitswelt sind, ihnen zu ermöglichen, viel mehr sie selbst zu sein und dadurch auch viel mehr ihr Potenzial nutzen zu können.
Das heißt, das ist auch, wenn man sich jetzt das Buch anschaut, stellt man sich ja vermutlich, bevor man schreibt, so ein bisschen die Frage, was erhoffe ich mir für meine Leserinnen dadurch, wenn die sich auch irgendwie jetzt hier stundenlang mit den eigenen oder mit deinen Gedanken in dem Fall auseinandergesetzt haben, was die da am Ende mitnehmen. Und ich höre jetzt raus, dass es vermutlich genau das ist, dass die sagen, okay, ich gehe da in die Arbeitswelt, fühle mich gut vorbereitet, kann mein Potenzial entfalten, oder? Also würdest du sagen, wenn ich das jetzt gelesen habe und ich habe es gelesen mit großem Gewinn und würde sagen, hey Lena, genau das ist bei mir eingetreten, ist dann für dich das eingetreten, was du dir mit dem Buch erhoffst?
Definitiv. Also ich finde, jede Person, die dieses Buch liest, das ist natürlich erstmal ein riesen Kompliment für mich und jede Person, die sich mit dem Thema auseinandersetzt. Und tatsächlich, also ganz spannend, dass du gerade diese Frage stellst, weil für mich war es am Anfang sehr schwierig zu definieren, was für ein Buch will ich denn schreiben? Mhm. Also ist es jetzt ein Fachbuch? Ist es ein Sachbuch? Ist es ein Ratgeber? Ist es autobiografisch? Und irgendwie, oder ist es ein Arbeitsbuch? Und ich wollte halt irgendwie alles. Und meine Lektorin hat natürlich die Hände über den Kopf geschlagen und gesagt, so funktioniert es aber nicht. Und aber ich glaube und ich hoffe, dass ich schon eine ganz gute Kombi gefunden habe. Also ja. Ich habe versucht, für mich die Struktur immer so zu finden, dass ich in jedem Kapitel das Thema so ein bisschen vorstelle. Auch ein persönliches Beispiel, entweder von mir selbst oder aus dem Arbeitsumfeld gebe, damit man auch weiß, okay, wie genau ist dieses Thema gemeint und damit man auch einen Bezug finden kann. Dann immer, das war mir ganz, ganz wichtig, eine wissenschaftliche Perspektive dazu, also Studien, die mhm. es zu dem jeweiligen Thema gibt, Forschungen und so weiter. Und dann jedes Kapitel eben abgeschlossen mit einem kleinen Praxistipp, wie man das ja. Ganze umsetzen kann, weil mir das eben so wichtig war, das alles irgendwie so abzudecken. Mhm. Und klar, wenn du sagst, du hast das Buch mit einem Gewinn gelesen, dann ist es für mich eine riesige Freude. Und tatsächlich ist das mein Ziel, weil wie du schon gesagt hast, man wird durch ein Buch nicht reich und auch nicht berühmt. Aber das war auch nie das, was ich im Hinterkopf hatte.
Ich finde, diese Mischung ist sehr gut gelungen tatsächlich. Also diese Einblicke zu geben, zu sagen, hey, ich nehme da tatsächlich auch neue Erkenntnisse mit, ich lerne dich besser kennen oder ich lerne durch deine Anekdoten, weil ich glaube, damit identifiziert man sich ja irgendwo zum gewissen Ausmaß auch. Und am Ende diese praktischen Übungen, so diese Mischung, die finde ich eigentlich ganz cool. Gibt es bei dir jetzt, wenn du auf das Buch schaust, ein Kapitel, wo du sagst, das ist dein Lieblingskapitel, wenn man alles streichen müsste, aber du sagst, hey, das Kapitel müsst ihr unbedingt gelesen haben, weil es ein besonderes Herzensthema ist. Also ich kenne das selbst eigentlich bei jedem Buch immer so, wo ich sage, okay, wow, das Kapitel, das lag mir ganz besonders am Herzen. Gab es das bei dir?
Also es ist lustig, dass du sagst, weil bei mir ist es tatsächlich so, dass ich nur ein Kapitel habe, was immer mein Angstkapitel war.
Das wäre meine nächste Frage gewesen.
Siehst du? Also gut, versuchen wir mal bei dem Lieblingskapitel zu bleiben. Ich finde, es ist echt schwierig. Ich glaube, ein Kapitel, Was mir grundsätzlich sehr wichtig ist, ist das Thema Selbstmitgefühl, weil ich denke, dass wir, wenn wir über Empathie sprechen, immer schnell im Kopf die Assoziation haben, es geht um andere Menschen und oft vergessen, dass wir selbst sehr, sehr wichtig sind, um wirklich emotionale Intelligenz zu leben und um empathisch mit anderen zu sein, dass wir ein Selbstmitgefühl mit uns selbst haben. Und das heißt nicht, dass wir alles super finden, was wir so machen und alles easy, sondern dass wir eben einfach versuchen, auch verständnisvoller mit uns umzugehen und eben diese innere kritische Stimme, Imposter, wie auch immer man es nennen will, ich glaube, wir alle können das nachvollziehen, dass das vielleicht eben in was Konstruktives umwandeln zu können. Und das ist mir eine ganz wichtige Message. Aber tatsächlich auch, und jetzt müssen wir mit den Augen rollen, weil es immer so, wenn man nach einem gefragt wird, dann sagt man doch das Nächste. Aber auch das erste und zweite Kapitel war mir sehr wichtig, so in der Hinführung. Also das ist, darum geht wirklich ein Bewusstsein für uns selbst zu entwickeln. Und was das betrifft, finde ich ja ganz spannend, dass wir den Begriff Selbstbewusstsein eigentlich ganz falsch nutzen im alltäglichen Sprachgebrauch. Und deshalb waren mir die ersten Kapitel auch wichtig, um auch ein Verständnis dafür zu schaffen, was sind denn Emotionen und wie können wir uns über uns selbst bewusster werden.
Da sind wir mitten im Thema und ich finde es super, dass du genau das hervorgehoben hast, weil wo ich einen Schwerpunkt mit dir heute setzen wollte, war darüber zu sprechen, was wir von unseren Emotionen über uns selbst lernen können. Du hast jetzt schon einen großen Begriff, der mehrfach bei dir im Buch auftaucht, genannt ist das Thema emotionale Intelligenz und wie wir die entwickeln können. Und du beschreibst da so 4 Stufen. Vielleicht können wir die mal zusammen durchgehen, weil ich glaube, alle, die jetzt zuhören, können da sehr viel für sich mitnehmen. Und die erste Stufe hattest du auch schon angesprochen, dieses Thema Selbstbewusstsein. Ich finde es auch diesen Begriff sehr interessant. Ich habe tatsächlich mal ein ganzes Buchprojekt zum Thema Selbstbewusstsein und was hinter diesem Projekt, hinter diesem Begriff steckt und wie Selbstbewusstsein mit dem Authentischsein zusammenhängt, weil umso mehr ich mir meines Selbst bewusst bin, umso authentischer kann ich tatsächlich auch auftreten, auch in all seinen Facetten. Also dass ich auch Dinge von mir annehmen und mir bewusst werde, was ich vielleicht auch gar nicht so sehr an mir mag und was vielleicht sehr stark was an mir triggert. Und ich finde, das sind Punkte, obwohl sie häufig schmerzhaft sind, bei denen ich vielleicht am allermeisten über mich selber lernen kann. Und lass uns vielleicht damit mal starten. Also Schritt 1 bei dir, um emotionale Intelligenz zu entwickeln, sagst du, ist bewusst wahrnehmen. Wie kann ich mir das vorstellen? Also wie sieht das aus?
Ja, also das klingt ja erstmal so total simpel und für viele ist es vielleicht im ersten Moment so, ja, okay, banal. Aber ich glaube tatsächlich, dass wir im Alltag oft verlernt haben, bewusst wahrzunehmen, wie wir uns eigentlich fühlen. Beziehungsweise, dass wir sehr schnell auch, wenn wir uns fragen, wie wir uns fühlen, dass wir sehr schnell eine Antwort finden. Und meistens ist die erste Antwort nicht die richtige oder ziemlich unvollständig. Und das finde ich ganz interessant, darauf mal zu achten. Und ich habe das tatsächlich bei mir selbst sehr wahrgenommen, was das für einen Unterschied macht, wenn ich bewusst wahrnehme, wie ich mich gerade fühle und auch versuche, so ein bisschen zu differenzieren, was ist das jetzt genau für ein Gefühl? Auch diese Alltagsfrage, die wir uns ja ständig alle stellen und 99% antworten nicht ehrlich darauf, nämlich wie geht's dir, eben auch mal zu überlegen und vielleicht auch mal den Mut zu haben, zu sagen, so mittelmäßig. und ich glaube, dieses bewusste Wahrnehmen ist wirklich was ganz Wichtiges oder ist die Grundlage für die emotionale Intelligenz. Und auch da habe ich ja so eine ganz simple, also Übung kann man fast gar nicht sagen, aber einfach so ein Tipp, dass wir uns eben vielleicht 3-mal täglich, morgens, mittags, abends, so einen kleinen Reminder setzen und egal, wo wir gerade sind, egal, was wir gerade machen, einfach mal versuchen zu spüren, wie fühle ich mich jetzt gerade? Mhm. Wie fühlt sich mein Körper an? Was für ein Gefühl habe ich im Bauch? Wie ist das? Und ich glaube, wenn wir das einfach üben und wenn wir das in unseren Alltag integrieren, dann fällt uns das auch in anderen Situationen sehr viel leichter, das schneller bewusst wahrzunehmen.
Ja, definitiv. Deswegen schreibst du auch, dass es was Erlernbares ist, also diese emotionale Intelligenz. Wie hängt denn dann der erste und der zweite Punkt für dich zusammen? Also der zweite Punkt ist das Verstehen, wenn ich jetzt das bewusst wahrgenommen habe, wie baue ich dann also darauf auf und was genau ist dann die Abgrenzung, wenn ich jetzt sage, im zweiten Schritt geht es um das Verstehen?
Ja, also ich glaube, eine Abgrenzung gibt es gar nicht von den verschiedenen Schritten, weil bestenfalls fließt es ja auch so ein bisschen ineinander über und vielleicht überspringt man manchmal auch einen Schritt und auch das ist total okay. Aber ich glaube, dass das Verstehen ist zumindest, wenn ich jetzt an mich selbst denke, wichtig, weil oft nehme ich was wahr und dann denke ich mir, ja, okay, und jetzt? Und deshalb sich dann auch Zeit dafür zu nehmen, das zu verstehen und wirklich zu überlegen, okay, was ist das und was ist das genau? Und das hatte ich ja gerade auch schon angedeutet. Ich glaube, gerade was Emotionen, was Gefühle betrifft, haben wir einen sehr eingeschränkten Wortschatz. Und wir sind sehr schnell dabei zu sagen, ja, ich bin traurig, ich bin wütend, ich bin glücklich. Aber eben da auch mal zu differenzieren und auch zu sagen, was ist es denn wirklich? Und ist es vielleicht auch eine Enttäuschung? Und warum fühle ich mich überhaupt enttäuscht? Und deshalb habe ich ja auch dieses Rad der Emotionen. Ich glaube, da gibt es ganz viele unterschiedliche Modelle, die man nutzen kann. Aber einfach mal zu schauen, wie viele verschiedene Worte für Emotionen und wie viele verschiedene Bedeutungen gibt es denn, allein in unserem Sprachgebrauch, weltweit noch sehr, sehr viel mehr. Aber sich dadurch auch einfach einen Raum zu erweitern, sich selbst besser zu verstehen, weil man sich eben nicht nur in diese kurzgedachten, ich sag mal, Gefühlskategorien in Anführungsstrichen einordnet, sondern sich eben auch Raum gibt, sich besser und tiefer zu verstehen.
Manchmal ist es ja auch gar nicht so trennscharf und manchmal ist es vielleicht auch so eine Überlappung von Emotionen. Und umso tiefer man da reingeht, wie du gesagt hast, umso mehr lerne ich dann zu identifizieren und zu sagen, ah ja, okay, vielleicht ist es auch eine gewisse Kombi. Und eigentlich das richtig Spannende, das hast du jetzt schon angerissen, das entsteht ja dann, wenn ich tiefer gehe und mir die Frage stelle, okay, und das ist, glaube ich, wenn ich es richtig gedeutet habe, dann auch bei dir der dritte Punkt, das Thema der Reflexion. Was heißt das eigentlich? So, woher kommt das, oder? Also das würde ich jetzt so als dieses Reflexionsthema bei dir deuten.
Ja, definitiv. Also ich glaube, das ist dann tatsächlich, also finde ich, der spannendste Schritt, sich wirklich auch zu hinterfragen. Der Begriff Reflexion ist ja immer so ein bisschen sperrig, finde ich, für einige Menschen, vor allem für Nicht-AkademikerInnen wie mich. Aber trotzdem, ich glaube einfach dieses, vielleicht, um das auch mal wörtlich zu übersetzen, so in den Spiegel zu schauen und auch zu überlegen, okay, was ist das denn jetzt? Und auch zu hinterfragen, wo kommt es denn vielleicht her? Wie du gesagt hast, in den meisten Fällen ist es ja eine Mischung von Emotionen. Also ich kenne fast kein Beispiel, wo es genau nur eine Emotion ist. Meistens ist es eine Mischung aus vielen Dingen. Wenn ich enttäuscht bin, bin ich oft auch traurig. Wenn ich enttäuscht bin, bin ich manchmal auch wütend. Also das sind ja immer so Emotionsmischungen, könnte man fast sagen. Und dann aber eben auch zu sagen, warum enttäuscht mich so eine Situation? Und hat das jetzt mit der Situation aktuell wirklich zu tun? Oder ist es vielleicht eine alte Situation, die in meinen Gefühlen einfach getriggert wird, dadurch, dass ich jetzt denke, ich erlebe gerade was Ähnliches? Und ich glaube, das haben wir ganz, ganz oft, dass wir so Emotionen haben, die sich bei uns vielleicht so eingebrannt haben oder dass bestimmte Menschen, bestimmte Worte, bestimmte Situationen Emotionen bei uns auslösen. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, das eben auch zu reflektieren und zu verstehen, ist das jetzt aktuell die Situation oder ist es vielleicht eine alte Situation? Und dadurch vielleicht auch potenziell Muster zu erkennen. Und gleichzeitig eben auch zu sagen, okay, was kann ich denn in dieser Situation jetzt mit diesen Emotionen machen? Und macht es jetzt überhaupt Sinn, die jetzt gerade aktuell mir anzuschauen? Oder ist es vielleicht auch was ich mal kurz pausieren muss, weil es eben mit der Situation hier gar nichts zu tun hat? Und das finde ich unglaublich spannend. Also das ist echt so ein tiefer Schatz, der da irgendwie in uns allen drin liegt, den wir echt entdecken können. Und ich glaube, das hört nie auf, dass wir da über uns selbst lernen, wenn wir uns eben die Zeit nehmen zu reflektieren.
Auf jeden Fall. Und das ist ja auch das, was du gesagt hast, in deinen ersten zwei Kapiteln, wo du so ein bisschen eine Hinführung zum Thema und auch eine Begriffsanalyse, was bedeutet Emotion eigentlich, wo du vor allen Dingen als eine psychologische und physiologische Reaktion auf gewisse Situationen einordnest und gerade aber auch davon gesprochen hast, dass es natürlich auch mit Menschen zusammenhängt. Das ist natürlich besonders spannend zu sehen, okay, in welcher Kombination aus Situation plus mit welchen Menschen werde ich am allermeisten getriggert? Also das ist ja so eine spannende Frage zu schauen, okay, wo habe ich die stärksten emotionalen Ladungen, die stärksten emotionalen Reaktionen? Und meiner Ansicht nach, da wo ich am allermeisten getriggert werde, habe ich das allergrößte Potenzial der Selbsterkenntnis und der Möglichkeit, über mich selbst zu lernen. Und das finde ich einfach hochspannend, da reinzugehen, weil in den meisten Fällen ist es ja so, wir werden emotional getriggert und sind erstmal einfach maximal geladen. Und irgendwann, wenn wir dem vielleicht den Raum oder den Abstand gewinnen können, zu sagen, okay, und jetzt schaue ich mir das mal an. Also ich gehe eigentlich in diese Beobachterperspektive und versuche zu verstehen, warum habe ich da eigentlich so reagiert? Dann wird es spannend, weil dann gebe ich mir auch selbst die Möglichkeit zu sagen, ich löse das Ganze auf. Wenn ich das nicht mache, dann trage ich natürlich, und ich glaube mit dem, was du gerade gesagt hast, dass es dann häufig alte Situationen sind und Muster entstehen, weil dann fange ich an, emotionalen Ballast mit mir rumzuschleppen. Und dann ist es immer wieder, okay, ich habe es nicht aufgelöst und ich trage es mit mir rum und dann passiert was Ähnliches und dann werde ich wieder getriggert und dann werde ich wieder getriggert. Und ich glaube, je häufiger das passiert, umso schwieriger wird es dann auch, das aufzulösen. Weil wenn ich es mir beim ersten Mal anschaue, in den meisten Fällen tatsächlich, wenn ich dahinter komme und verstehe, ah ja, klar, deswegen wurde ich hier so getriggert, dann lache ich drüber. Wenn ich diese Erkenntnis habe und denkst, oh ja, okay, das Thema, wo kommt das eigentlich her? Lass uns da gleich noch ein bisschen tiefer reingehen. Ich würde gerne noch bei deinen vier Schritten bleiben, weil der vierte Punkt, wir waren bei der Reflexion, ist das Thema sinnvolles Nutzen der eigenen Emotionen. Magst du vielleicht dazu noch ein paar Takte sagen?
Ja, unbedingt. Und ich glaube, vieles davon hast du auch gerade schon mit angesprochen. Also es geht ja dann darum zu sehen, was sind denn da vielleicht meine Muster und wie kann ich diese Muster auflösen? Das kann natürlich ein Nutzen sein, dass ich diese Botschaften oder diese Emotionen als Botschaften nutze, die mir eben was verraten können über mich selbst. Aber eben auch, dass ich in ganz alltäglichen Situationen, das müssen ja nicht immer alte Muster sein, es muss ja nicht immer tiefenpsychologisch sein, sondern es kann ja auch einfach sein, und da finde ich tatsächlich Neid ein sehr gutes Beispiel, warum bin ich jetzt gerade neidisch auf jemanden? Und für mich war lange Neid eine Emotion, die ich versucht habe, sehr aus meinem Leben auszuschließen, weil ich dachte, um Gottes Willen, das will ich nicht, also so will ich nicht sein. Das finde ich eine ganz schlechte Eigenschaft. Und mittlerweile versuche ich das aber viel mehr auch zuzulassen, weil ich für mich auch verstanden habe, Neid kann ja auch eine wichtige Botschaft für mich sein. Und ich kann ja auch verstehen dadurch, dass ich mir vielleicht was wünsche, was jemand anders hat. Und das kann ein beruflicher Erfolg sein. Das kann auch was ganz banal Materielles sein. Das kann eine bestimmte Eigenschaft sein. Und ich glaube, das eben dann zu nutzen, diese Emotion von Neid zu nutzen, um eben zu überlegen, okay, was sagt mir das denn jetzt gerade? Und wie kann ich vielleicht das erreichen, worauf ich gerade neidisch bin? Und ich glaube, so kann Nutzen sehr gut aussehen. Oder eben auch zu sagen, welche Dinge begeistern mich denn total in meiner Arbeit? Welche Projekte, welche Themen lösen bei mir so viel Begeisterung aus, dass es sich so anfühlt, als würde ich überhaupt nicht arbeiten, weil ich es so toll finde. Und das dann eben auch zu nutzen und zu sagen, offensichtlich sind das immer Dinge, die mit so und so zu tun haben. Wie kann ich mich beruflich vielleicht weiterentwickeln, dass ich mehr von solchen Dingen mache? Und umgekehrt natürlich auch, welche Dinge belasten mich total und wo sitze ich 3 Stunden lang am Laptop und nichts passiert, weil es mich so sehr nervt. Wie kann ich vielleicht auch gucken, dass ich in Zukunft solche Dinge weniger mache? Und deshalb glaube ich, kann das tatsächlich dann so eine Art Kompass sein, der uns hilft, uns ein bisschen auch in eine bestimmte Richtung weiterzuentwickeln.
Du hast gerade was total Interessantes gesagt, diese Bewertung von gewissen Emotionen, die wir ja irgendwie vermutlich schon aus frühester Kindheit. Ich kann mich daran erinnern, im Religionsunterricht in der 3. Klasse hat uns unsere Religionslehrerin, Frau Schweiger, damals ein Arbeitsblatt ausgeteilt mit Emotionen mit Adjektiven, die man Menschen zuschreibt. Und wir sollten bewerten, welche sind positiv, welche sind negativ. Welche würden wir an einem Freund gutheißen, welche weniger? Welche würden wir an uns selbst gutheißen? Und das Interessante ist ja, dadurch entsteht ja eine gewisse Trennung, weil ich anfange, Dinge zu bewerten und zu sagen, okay, die sehe ich lieber im Außen, die würde ich anderen zuschreiben, aber mir selbst nicht, weil ich ja sage, okay, die sind schlecht. Und wir haben es ja in der Schule gelernt, entsprechend müssen die natürlich ganz sicher schlecht sein. Und somit finde ich, kommst du ja in eine Spirale, wo du anfängst, auch über dich selbst zu urteilen und zu sagen, wenn du was jetzt in dir selber wahrnimmst, was du aber als schlecht betrachtest, dann fühlst du dich selber schlecht. Und wenn du das dann bei anderen Menschen siehst, dann fängst du an zu urteilen und willst selber so nicht sein. Und irgendwo auf der Basis entsteht ja dann ein gewisser Trigger, wo du sagst, okay, das Schlechte im anderen zu sehen, wenn du das dann selbst in dir wahrnimmst, dann gehst du selber sehr hart mit dir ins Urteil. Und ich habe irgendwann Jahre später ein sehr interessantes Buch darüber gelesen. Das heißt Primordial Emotions, kommt von Derek Denton, der über die allerersten Emotionen in intelligenten Wesen spricht und da interessanterweise eigentlich über den Vergleich spricht und sagt, die primitivsten Wesen, die kriegen es hin, eine Einordnung zu schaffen zwischen, schaue ich zu jemanden auf oder schaue ich zu jemanden herab, beziehungsweise so ein bisschen dieses Prey and Predator, werde ich gefressen oder fresse ich? Und da finde ich es tatsächlich interessant. Ich habe das bei dir auch ein bisschen, ich will jetzt dich gar nicht einordnen, aber ich habe es bei dir rausgelesen und habe dazu eine eine Frage an dich, weil da natürlich ein gewisser Vergleich entsteht, wo ich sage, okay, zu wem schaue ich auf und auf wen schaue ich herab? Wo habe ich das Gefühl, okay, da bin ich schon ein bisschen weiter, wo habe ich das Gefühl, da hink ich noch ein bisschen hinterher? Und du hast in dem Buch, in einem Kapitel schreibst du über Janina und wie du immer weiche Knie bekommen hast und zu stottern angefangen hast, wenn du sie die ersten Male getroffen hast. Und das ist ja ganz spannend, welche Menschen sowas in uns auslösen. Und ich habe auch gemerkt, okay, immer wenn ich in einer Präsenz von einer Person war, wo sowas in mir getriggert wurde, habe ich mich gefragt, was ist es, was ich in der Person sehe, was ich in mir selber nicht sehe? Weil ansonsten würde ich ja nicht so reagieren. Also ich ordne mich ja zum gewissen Ausmaß unbewusst unter. Oder wie würdest du es sehen? Also das ist das, was ich aus dem Buch rausgelesen habe und was ich total spannend fand, zu sagen, ja okay, eigentlich dieses Vergleichsthema, gibt auch ein sehr schönes Zitat von einem meiner Lieblingsphilosophen darüber, ein dänischer Philosoph, der hat gesagt, dass der Vergleich das Ende vom Glück ist. Und gleichzeitig ist es aber, wenn man dem Buch traut, eine der Uremotionen überhaupt. Und es ist gar nicht so leicht, da rauszukommen.
Definitiv. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, auch hier wieder, dass wir nicht irgendwo rauskommen müssen, sondern dass es total okay ist, dass es so ist. Und ich glaube, das ist für mich echt so eine wichtige Botschaft. Es ist okay. Es ist okay, alles zu fühlen. Und ich fand es ganz interessant, was du gerade beschrieben hast, so diese sehr frühe Einordnung von Gut und Böse, weil ich glaube, das kennen wir alle. Egal, ob wir so eine Religionslehrerin hatten, aber wir alle kennen das im Alltag, dass Emotionen sehr schnell eingeordnet werden in das ist akzeptiert und das ist nicht akzeptiert. Und davon bitte mehr und davon bitte möglichst wenig. Und natürlich, wie du sagst, wir lernen dadurch ja sehr früh bewusst oder unbewusst, eher ist es zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich dann unbewusst, zu sagen, dass das eine ist gut und das andere ist böse und das eine darf sein und das andere darf nicht da sein. Und das ist natürlich gefährlich, weil wir dadurch eben sehr früh auch einen großen Teil unserer Emotionalität versuchen zu verdrängen und eben auch nicht wahrzunehmen. Und dadurch können natürlich dann solche Muster entstehen, über die wir vorher schon gesprochen haben, oder eben auch dieser emotionale Ballast, von dem du gesprochen hast. Weil wenn ich das nicht wahrnehme, ist das ja trotzdem irgendwo da und hängt dann als Ballast an mir dran. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, erstmal wirklich zu verstehen, es gibt kein Gut und Böse in Emotionen. Es gibt definitiv ein Positiv und Negativ dahingehend, wie ich Emotionen ausdrücke und ob ich sie ausdrücke. Und ich finde, das ist ganz wichtig. Und da geht es ja dann um emotionale Intelligenz. Wie sehr schütte ich meine Emotionen sofort über andere aus oder wie viel Raum und Reflexion nehme ich mir vielleicht, um erstmal darüber nachzudenken? Und natürlich, wenn ich eine Wut ständig über andere ausschütte, natürlich ist das nichts Gutes. Aber eine Wut an sich ist was Wichtiges. Und es ist wichtig und gut, eine Wut auch wahrzunehmen und einer Wut auch Raum zu geben. Und das finde ich einfach ganz, ganz wichtig, das auch so einzuteilen. Und dann hast du ja beschrieben, wie das oft so ist mit Menschen, die wir treffen. Und ich finde das super interessant, weil das sind ja oft so Situationen, in denen von außen betrachtet eigentlich gar nichts passiert. Mhm. Aber eine Person kommt in einen Raum oder wir kommen in einen Raum, wo eine Person ist. Und es ändert sich alles in unseren Gefühlen, obwohl sich nichts ändert eigentlich. Und das finde ich immer wieder so, so faszinierend. Und ja, tatsächlich habe ich das bei mir, bei Janina ganz stark beobachtet und fand das irgendwie einerseits sehr, sehr weird, weil ich mich so selber eigentlich nicht kannte. Mhm. Und andererseits eben sehr spannend, weil, wie du schon sagst, es ist ja dann eben interessant, sich auch zu fragen, warum ist das so und woran liegt das? Und ich glaube, bei mir war es natürlich eine Kombi aus ganz vielen Dingen, dass ich einfach sehr, sehr viel über Janina wusste und gelesen habe und sie sehr bewundert habe für all das, was sie schon erreicht und getan hat. Dass ich aber auch eben in ihrer Anwesenheit wirklich, also in ihrer physischen Anwesenheit, auch gemerkt habe, was sie für eine unglaubliche Ausstrahlung hat. Ja. Also du hast sie ja auch schon oft getroffen. Und das ist ja auch was, was man dann wirklich richtig körperlich spürt. Dieses totale Selbstvertrauen. Das hat mich, glaube ich, auch einfach so total umgehauen im positiven Sinne. Und natürlich auch das Thema, was du zuletzt jetzt angesprochen hast, die Vorbildfunktion. Also für mich war, oder der Vergleich, für mich war Janina immer so ein Vorbild, so eine Person, wo ich gesagt habe, wow, richtig, richtig toll. So ähnlich würde ich gerne mal sein oder so Eigenschaften, die sie hat, hätte ich auch gerne. Und dass diese Vorbildfunktion kann eben sehr schnell zu einem Vergleich führen. Deshalb bin ich ein bisschen kritisch bei dem Thema Role Models, Vorbilder, weil ich das jetzt eben auch ein bisschen psychologisch mir mal angeschaut habe, was da passiert. Und wie du sagst, der Vergleich kann sehr gefährlich sein, wenn wir eben uns immer mit anderen vergleichen, weil wir da nie mithalten können und weil es immer Leute gibt, die in irgendwas besser sind, die in irgendwas toller sind, die irgendwas schon erfolgreicher machen als wir. Aber grundsätzlich ist auch das wieder ja total okay und in Ordnung zu akzeptieren. Ich vergleiche mich halt. Ja. Und dann aber zu reflektieren und zu sagen, okay, warum? Und ja, vielleicht bin ich auch ganz okay. Das ist eben das Wichtige.
Wir hatten mit Janina mal eine Produktion in unserem Leaders von Morgen Kosmos, haben wir ja, ich erwarte übrigens noch Feedback von dir zu unserer Diversity-Staffel, aber das klären wir heute Abend, wenn wir uns auf einen Drink treffen. Hatten wir mit ihr was zum Thema Leadership gemacht und in dem Kontext auch mit ihr über das Thema Emotionen gesprochen. Und ich finde es ganz interessant, weil dein Untertitel im Buch ist ja vor allen Dingen auch, warum Emotionen im Job unverzichtbar sind. Und ich finde es interessant, weil wenn ich dein Buch gelesen habe und ihr zuhöre, geht es ja ein bisschen auseinander, wie Emotionen in der Berufswelt einordnet. Warum haben Emotionen für dich, oder warum hast du in deinem Untertitel bewusst den im Job-Teil hervorgehoben? Warum ist es im Job gerade so wichtig?
Ja, also natürlich ist es ganz, ganz grundsätzlich wichtig. Und ich glaube, das merkt man in allen Dingen, die wir bis jetzt schon besprochen haben, dass es für das ganze Leben gilt. Ich glaube aber eben, dass die Arbeitswelt der Lebensbereich ist, in dem sie bisher noch am wenigsten akzeptiert sind oder vielleicht sogar aktiv ausgeschlossen wurden. Und ich glaube, deshalb ist es wichtig, darauf einen Fokus zu setzen. Ich denke, im privaten, im persönlichen Umfeld haben wir ja meistens zumindest ein paar Menschen, wo wir so jetzt mal gesprochen, einen emotionalen Safe Space haben. Also Menschen, denen wir uns öffnen können, mit denen wir vielleicht auch unsere Gefühle teilen, wo wir uns auch verletzlich zeigen. Und in der Arbeitswelt, glaube ich, ist es für sehr, sehr viele Menschen immer noch so, dass sie da versuchen, eine Maske aufzusetzen und eben dann auch die Emotionen zu Hause zu lassen und da ganz anders reinzugehen. Und das war für mich ja auch so ein bisschen der Auslöser. Ich glaube, das habe ich auch ja im Vorwort geschrieben, dass ich eine jüngere Kollegin hatte, die zu mir nach einem Workshop, in dem ich mich eigentlich sehr, sehr selbstsicher und auch stark gefühlt habe, weil es eben tatsächlich um diese persönliche Entwicklung, um persönliches Mission Statement ging. Und die kam nach diesem Workshop zu mir und meinte, ja, Lena, ich finde, du bist viel zu emotional und das untergräbt deine Autorität. Mhm. Und das hat mich so getroffen in dem Moment und tatsächlich natürlich auch sehr wütend, traurig, enttäuscht gemacht. Da haben wir die ganzen Emotionen wieder. Aber nachdem ich das dann erstmal habe sacken lassen und dann versucht habe, eben das zu reflektieren und drüber nachzudenken, also erstens mal, warum trifft mich das so? Und zweitens mal aber, warum denkt sie das? Und was ist denn mit unserer Arbeitswelt falsch, wenn junge Menschen, die ganz frisch in diese Arbeitswelt einsteigen, schon die Meinung haben, Emotionen haben da nichts zu suchen und wer Autorität ausstrahlen will, muss bitte seine komplette Emotionalität ablegen. Und ja, das finde ich einfach wirklich sehr, sehr erschreckend. Und das brauche ich jemandem wie dir nicht erzählen. Und ich habe ja auch im Buch ganz viel dazu zitiert, aber auch die Wissenschaft sieht das einfach komplett anders. Und es gibt mittlerweile sehr, sehr viele spannende Forschungen dazu, welches Potenzial eben darin liegt, wenn wir Emotionen in der Arbeitswelt bewusst und sinnvoll nutzen. Und ja, deshalb war es mir einfach so ein großes Anliegen, den Fokus auch darauf zu legen.
Ich finde, dass es da auch besonders wichtig ist, schon nochmal auf diesen Emotionsbegriff zu blicken und zu schauen, welche Emotionen, also wenn man die ganze Klaviatur von Emotionen abruft im Arbeitskontext, kann ich schon verstehen, dass da vielleicht kritische Stimmen erstmal entstehen und sagen, okay, gibt ja auch ganz viele Forschungen darüber, dass stellenweise die dümmsten Entscheidungen auch im unternehmerischen Kontext, aber auch im privaten Kontext dann getroffen werden, wenn man besonders emotional ist. Also aus der Emotion heraus große Entscheidungen zu treffen, ist ja in vielen Fällen vielleicht nicht der weiseste Ratgeber. Und eine Unterscheidung im Emotionsbegriff, die mir extrem geholfen hat, ist auch von einer Person, die du in deinem Buch erwähnst, von Aristoteles, der zwischen polarisierten und synthetischen Emotionen unterscheidet. Und ist jetzt vielleicht ein bisschen analytisch, aber ich finde diese Unterscheidung insofern sinnvoll, weil er sagt, die polarisierten sind die, die ich einseitig bewerte. Und die Bewertung einer Situation oder einer Sache, die wirkt sich natürlich extrem auf die Emotionen aus. Und wenn ich da, ich sag mal, ein bisschen irrational was betrachte, einseitig betrachte und eine sehr starke emotionale Reaktion an den Tag lege, da würde ich schon kritisch fragen, ob sowas in einem Jobkontext, vor allen Dingen, wenn ich in einer Führungsposition bin, seinen Platz haben sollte. Also, weil ich glaube, das macht es natürlich extrem schwierig und ist auch fürs Team, für das, was nach innen getragen wird, stellenweise dann extrem schwer einzuordnen, weil man natürlich nicht weiß, okay, was kommt jetzt als nächstes von der Person. Du hattest über Verletzlichkeit gesprochen. Verletzlichkeit würde ich eher als was betrachten, was dann eine integrierte Stärke ist, wo ich mich irgendwo verletzlich zeige und einen Teil von mir preisgebe, aber nicht aus einer Emotion herausgesteuert. Und die synthetischen Emotionen sind eigentlich die, wo ich es hinbekomme, zu sagen, okay, ich habe sowohl das Negativ als auch das Positive in meinem Urteil gesehen und kann aus dieser integrierten Emotion heraus handeln. Und da würde ich sofort sagen, also das ist eine Einordnung, die mir wirklich extrem geholfen hat, die im Arbeitskontext an den Tag zu legen. Ich glaube, das ist extrem hilfreich, wenn man sich mit modernem Leadership auseinandersetzt, zu sagen, das ins Team zu tragen, weil das befähigt, glaube ich, alle. Aber diese polarisierten Emotionen, ich glaube, das ist eher nicht förderlich fürs Team.
Definitiv. Und ich glaube, wie du sagst, die Unterscheidung ist sehr wichtig. Und mir ist immer wichtig, auch zu sagen, weil auch das habe ich ja im Buch erwähnt, dass die häufigste Rückfrage, die ich bekomme, ist immer, ja, aber Lena, wenn jetzt im Büro alle nur noch weinen, wie sollen wir denn arbeiten? Und natürlich geht es nicht darum, dass wir jede Emotion, die wir fühlen, ungefiltert ausleben. Um Gottes Willen. Das wäre, glaube ich, worst case. Und spannenderweise sehen wir da aber auch, wenn wir jetzt das als Beispiel nehmen, dass Emotionen schon sehr lange und eigentlich schon immer in der Arbeitswelt unterwegs sind, weil wir alle kennen einen cholerischen Chef, der schon mal rumgeschrien hat. Egal, ja, ob wir ihn selbst erlebt haben oder ob es in der Schule war, wie auch immer, aber wir alle kennen cholerische Menschen, die rumschreien. Und das war aber sehr lange was wir assoziiert haben oder was allgemein assoziiert wurde mit Autorität und durchsetzungsstark und super. Aber natürlich, darum geht es überhaupt nicht. Das zeigt auf der einen Seite, dass unsere Arbeitswelt natürlich emotional ist und immer emotional sein wird und es schon immer war. Aber es zeigt eben auch, dass es nicht sinnvoll und hilfreich ist, Emotionen einfach auszuleben, ungefiltert und über andere rauszuschütten. Sondern es geht eben darum, Emotionalität bewusst wahrzunehmen und dadurch wirklich diese emotionale Intelligenz zu entwickeln, diese Empathie für mich selbst, aber auch für andere. Und gerade, wie du beschreibst, was Leadership betrifft, es hilft jetzt natürlich nicht weiter, wenn ich als Managerin jeden Morgen reingehe und sage, Leute, heute bin ich total fröhlich, weil die Sonne hat geschienen, wie es euch so. Und am nächsten Tag, boah, ich bin wirklich traurig, weil meine Katze ist gestorben, ich kann heute nicht arbeiten. Also das, wie du sagst, das wäre ja ganz, ganz schwierig für ein Team dann auch mit diesen Schwankungen umzugehen. Ja. Und das ist unsere eigene Verantwortung, mit den Schwankungen umzugehen. Aber es ist eben auch unsere Verantwortung, das bewusst wahrzunehmen und auch zu gucken, wie können wir miteinander gut funktionieren. Und Verletzlichkeit finde ich deshalb so ein gutes Beispiel, weil es eben, weil Verletzlichkeit ja keine impulsive Emotion ist, so ich fühle mich verletzlich, sondern das ist für mich eher so ein, würde mal sagen, so eine Einstellungssache, dass ich sage, es ist okay, dass ich in manchen Situationen emotional bin. Und es ist vollkommen in Ordnung, das zuzulassen. Und es ist in Ordnung, dass ich manchmal nicht weiter weiß. Es ist in Ordnung, dass es Situationen gibt, in denen ich unsicher bin. Und genau sowas kann ja aber auch ein Teamgefühl sehr stärken. Also wenn ich als Managerin eben auch sage, Leute, ich weiß gerade überhaupt nicht, wie wir in diesem Projekt weitermachen sollen, dann kann das ja mein Team auch total dazu motivieren, zu sagen, hey, komm, wir schauen gemeinsam und ich bringe mich jetzt ein. Ich habe jetzt den Mut und auch das Vertrauen, zu sagen, ich bringe mich da ein. Aber wenn ich als Managerin sage, ich weiß, wie dieses Projekt funktioniert, ich delegiere, du machst das, du machst das, du machst das, dann wird mein Team nur Dienst nach Vorschrift machen und dann ist die Chance, dass mein Team mir vielleicht auch Feedback gibt und sagt, Lena, sorry, da bist du auf dem falschen Weg unterwegs, wir sollten das anders angehen. Diese Chance ist extrem gering dadurch. Und ich glaube, das ist wirklich das Wichtige und finde deine Unterscheidung, die du genannt hast, sehr, sehr spannend und hilfreich. Und ich glaube, das ist einfach ganz wichtig, sich bewusst zu sein, dass es nicht darum geht, alle Emotionen jederzeit genauso, wie sie sind, auszuleben, sondern dass es vielmehr darum geht, wirklich diese emotionale Intelligenz zu entwickeln.
Janina hat ganz schön zu dem Thema, wo du gerade über dieses Schreien-Beispiel gesprochen hast, sie meinte, dass es nichts gibt, was Autorität mehr untergräbt, als im Arbeitskontext zu schreien, weil alle merken, okay, du hast dich selber nicht so im Griff. Und es geht ja auch gar nicht darum, dass man sich immer zu 100% im Griff haben muss. Aber wenn man anfängt, rumzuschreien, dann ist das in den meisten Fällen tatsächlich ein großes Zeichen von Schwäche, was vielleicht in den letzten Jahrzehnten noch anders betrachtet wurde. Was mich zu dem Thema bringt, worüber du auch ein Kapitel geschrieben hast, und zwar das Thema Gender Bias in Emotionen und Gefühlen. Ist ja interessant, weil natürlich ist schon auch da ganz viele Stereotypen gibt, in Form von Männer dürfen keine Schwäche zeigen. Ich meine, Männer, so Indianer, kennen keinen Schmerz. Ist ja vor allen Dingen was, wo ich es interessant finde, wie sich auch das zunehmend verändert, dass auch langsam bei Männern ankommt. Hey, wir dürfen uns auch verletzlich zeigen, so wir dürfen auch Gefühle haben. Was sind so für dich die größten Gender Biases mit Blick auf dieses Thema und wo machst du die größten Unterscheidungen? Ohne jetzt riesen Klischees aufzumachen.
Tatsächlich ist das nämlich das Kapitel, was ich vorher meinte, was mir am schwersten gefallen ist.
Kann ich verstehen.
Und wovor ich auch jetzt nach der Veröffentlichung am meisten Angst hatte, was das Feedback betrifft. Weil mir eben ganz wichtig war, dass ich definitiv nicht dieser Überzeugung bin. Aber trotzdem glaube ich, ist es wichtig, wenn wir über Emotionen, wenn wir über Gefühle sprechen, dass wir uns auch anschauen, in welcher Welt sind wir denn sozialisiert? Wie schaut unsere Gesellschaft darauf auf? Und wie sind wir auch alle aufgewachsen? Und da gibt es einfach einen sehr, sehr großen Unterschied, was Männer und Frauen betrifft, auch wenn ich diesen natürlich überhaupt nicht zustimme und auch wenn ich davon überzeugt bin, dass es viel mehr als nur diese binäre Ausrichtung gibt, ist es wichtig, dass wir eben alle sozialisiert sind, genau auf diese Art und Weise und dass wir so aufgewachsen sind. Und ich glaube, was sehr viele Mädchen und Frauen kennen, und das ist ja auch im englischsprachigen Raum, vor allem im psychologischen Raum auch schon ein Begriff, ist dieses Good Girl Conditioning, also immer being a good girl, also lieb sein, brav sein. Das ist eben was sehr, sehr stark erwartet wird. Und ich glaube, das ist gefährlich, weil wir auch hier wieder eben viele Emotionen auch ausschließen und auch eben wieder in dieses Gut und Böse aufteilen. Das ist, glaube ich, sehr schwierig und sehr gefährlich, weil dadurch einfach dann viele Dinge wie ein Selbstvertrauen und eine Selbstsicherheit auch oft abhanden gehen, weil wir immer denken, wir müssen so und so sein. Und umgekehrt, wie du sagst, gibt es aber natürlich ganz, ganz viele Dinge und Klischees, in die Jungs auch reingeboren werden. Also dieses immer cool sein und immer wild sein dieser unglaublich schlimme Spruch, der ja auch wirklich rassistisch ist, zu sagen, Indianer kennen keinen Schmerz. Also wirklich grausam. Und ich habe den aber noch so oft gehört. Also absurd. Und da ja eben auch schon so früh signalisiert wird, dass das ist nicht okay. Und tatsächlich ist es auch sehr, sehr spannend, wenn wir auf Spielzeuge schauen. Also wie du weißt, ich bin ja gelernte Kinderpflegerin und kann mich deshalb an viele Dinge da auch gut erinnern, aber natürlich auch durch meine eigenen Kinder. Allein dass Mädchen sehr, sehr früh mit Puppen in Berührung kommen. Das ist ja was sehr Empathisches. Es geht darum, sich zu kümmern, um etwas anderes zu kümmern, für jemanden da zu sein. Und dadurch lernen wir sehr früh schon wirklich Meisterinnen der Empathie zu werden, weil es immer darum geht, sich um andere zu kümmern. Wie du sagst, ist es sehr gut, dass sich viele Dinge schon ändern. Und mittlerweile ist es, glaube ich, fast schon selbstverständlich, dass auch Jungs mit Puppen spielen. Aber es war eben sehr lange nicht so. Und ich würde sagen, wir beide sind auch noch beide damit aufgewachsen, dass es eher nicht so gern gesehen war. Und dadurch nimmt man ja aber auch den Jungs sehr früh schon was, weil dieses sich um was anderes kümmern, das ist ja auch was ganz Schönes. Und das ist ja auch ein sehr angenehmes Gefühl und schafft ja wiederum auch sehr viel Selbstwirksamkeit, wenn man sieht, ich kann mich da um was kümmern. Und ich glaube, das sind viele Dinge, die uns eben schon sehr früh prägen und wo wir schon sehr früh dann auch meinen, irgendwie so einer Erwartungshaltung gerecht werden zu müssen. Und dann ist es natürlich auch im Erwachsenenalter ganz, ganz schwierig. Also ich würde sagen, fast jede Frau hat schon mal gehört, hier hast du deine Tage, wenn sie halt irgendwie emotional reagiert hat. Und ich glaube aber umgekehrt ist es eben auch für Männer ganz schwierig, weil sie natürlich dann schnell den Spruch bekommen, ja, was bist denn du für eine Memme, was bist denn du für ein Waschlappen, wenn sie eben Emotionen teilen. Und diese Klischees sind unglaublich und das hat mich wirklich im Schreibprozess auch nochmal sehr, sehr wütend gemacht, diese Dinge zu recherchieren und zu sehen, wie viel wir uns auch gegenseitig nehmen durch diese Klischees. Und was mich aber sehr versöhnt hat dann wiederum, war die Studie, die ich ja dann auch zitiert habe, wo eben untersucht wird, gibt es einen Unterschied in der Emotionalität zwischen Männern und Frauen? Sind Frauen emotionaler als Männer? Nein, es ist nicht so. Wir sind alle gleich emotional und wir haben alle auch Schwankungen in unseren Emotionen. Und das ist nicht nur bei Frauen aufgrund ihres Zykluses so, sondern auch Männer haben Schwankungen. Und das fand ich sehr, sehr spannend und sehr wichtig zu sehen, dass es eben diese Einteilung, die wir leider gesellschaftlich immer noch machen, dass es die überhaupt nicht gibt. Und das hat mir wirklich Hoffnung gegeben. Und ich würde mir sehr wünschen, dass wir da sehr, sehr viel mehr Offenheit haben, was das Aufbrechen dieser Klischees betrifft.
Wie geht ihr bei euch in der Organisation damit um? Ich meine, den meisten Organisationen ist es ja leider immer noch so, dass Durchsetzungskraft und irgendwie hart aufzutreten und die Ellenbogen ausfahren, auch politisch irgendwie Machtspielchen zu spielen, größtenteils dazu beitragen, vor allen Dingen, wenn ich auf große Organisationen schaue, dass ich dann weiterkomme, dass ich nach oben komme. Ich glaube, bei Microsoft, ihr habt ja schon ein paar Dinge geändert in die Richtung, aber wie versuchst du auch als Führungskraft, auch in deiner Rolle als Vorbild, so mit diesem Thema umzugehen? Weil ich kann dir aus meinem Hintergrund sagen, ich meine, ich habe lange Fußball gespielt und das ist natürlich ein ganz extremer Case, aber Schwäche zeigen im Fußballkontext, wenn du in den Leistungsbereich kommst und wo es nicht mehr nur darum geht zu sagen, okay, wir treffen uns jetzt irgendwie zum Kicken, es macht Spaß, sondern wo es wirklich darum geht zu sagen, okay, ich will hier auf dem Platz stehen, ich will spielen, ich will in der Startelf sein. Wenn du dich da schwach zeigst, du wirst gefressen. So, du kannst da nicht schwach sein. Also ich habe es wirklich ein paar Mal miterlebt, in Momenten, wo du halt einfach total geknickt warst, weil du vielleicht nicht gespielt hast und das mal jemanden mitteilst im Team. In der ersten Situation, wo die Person das Gefühl hat, damit kann sie dich übervorteilen, macht sie es.
Ja, definitiv. Und ich glaube, auch das sind ja Muster, die wir ganz tief in uns haben. Dieses ja möglichst aggressives Verhalten, um weit nach vorne zu kommen. Und ich glaube, auch das können wir hinterfragen, können wir lernen, weil das ist ja was sehr, ja, was ein sehr altes Muster, würde ich sagen, was ja wahrscheinlich irgendwie von Urzeiten kommt, dass eben ja. diese Aggressivität vermeintlich gut und richtig ist, um sich durchzusetzen. Das ist einfach nicht mehr der Fall und unsere heutige Arbeitswelt braucht das nicht mehr. Ich meine, von Sport habe ich leider gar keine Ahnung, da bist du der Experte. Aber wenn ich jetzt auf unsere Arbeitswelt und speziell auch auf meinen Arbeitgeber schaue, sehe ich da wirklich sehr positive Entwicklungen, auch einfach, wie wir das Thema auch Leadership sehen. Und ich denke, das ist allgemein in sehr vielen großen Unternehmen, dass da in den letzten Jahren wirklich viel passiert ist. Alleine bei uns beispielsweise das ManagerInnen-Modell ist auf 3 Säulen gebaut und diese Säulen heißen Model, Coach und Care. Und das sagt schon so viel. Also das sind quasi die 3 wichtigsten Säulen, die wir von ManagerInnen erwarten. Dass sie eben Model sind, also Vorbild, dass sie auch Dinge vorleben, die sie auch erwarten. Coaching, dass sie eben ihre Mitarbeitenden unterstützen, dass sie eben ihnen auch helfen, sich weiterzuentwickeln und zu wachsen. Und vor allem eben die Säule Care. Also wie schön ist es, dass das eins unserer wichtigsten 3 Leadership-Prinzipien ist. Sich wirklich eben auch um die Mitarbeitenden zu kümmern, für die da zu sein, empathisch zu sein, auf sie zu achten. Und ich finde, wir sehen da wirklich sehr, sehr viel, was diese Entwicklungen betrifft, ganz grundsätzlich in der Arbeitswelt, vor allem natürlich im Moment noch in den USA. Ich hoffe, dass es auch sehr stark jetzt ja. bald zu uns kommt. Brené Brown ist hier eine absolute Pionierin mit ihrem Thema von Vulnerable Leadership. Und ich glaube, das zeigt es eben sehr stark. Und dieser Begriff Vulnerable Leadership steht ja eigentlich total im Kontrast zu dem aggressiven Leadership, wie du es beschrieben hast. Und ich bin ganz gespannt und sehr optimistisch und hoffnungsvoll, dass sich da viel tun wird in den nächsten Jahren.
Das freut mich. Ich mag das auch immer, wenn man ein Gespräch führt oder auch wenn man ein Buch liest, auch wenn man ein kritisches Thema beleuchtet, auch ein Thema, wo noch vieles im Argen liegt und wo man sagt, hey, das kann doch nicht sein, dass das immer noch so ist, auf einer positiven Note zu enden. Und das möchte ich auch in dem Gespräch mit dir machen. Und ich finde, du hast es auch cool in deinem Buch gemacht, weil du am Ende von Zukunftsutopien sprichst. Und ich würde gerne noch deine hören. Also was für eine Utopie oder was für eine Welt würdest du gerne mal mit Blick auf dein Thema, wo du sagst, dann haben wir ein paar Schritte nach vorne gemacht und das ist auch eine Welt, wo du sagst, hey, da will ich auch meine Kinder und meine Enkelkinder drin leben sehen.
Ja, sehr, sehr schön, dass du das so als Abschluss nimmst. Also ich glaube, auch auf das Thema bezogen würde ich mir einfach eine Welt wünschen und arbeite auch ganz fest daran, dass wir in Zukunft eine Welt haben, in der wir menschlicher miteinander umgehen, in der wir unseren Emotionen mehr Raum geben und unsere Emotionen aber vor allem auch sinnvoller nutzen, um Dinge anzugehen. Weil ich glaube, dass da so ein enormes Potenzial daran steckt, nicht nur für die Arbeitswelt, vor allem natürlich auch für unsere Gesellschaft, auch für die Politik, für alle Dinge, die wir so tun. Und das ist für mich eigentlich das Positivste und das Schönste daran, dass wir alle einen Anteil haben. Wir müssen nicht darauf warten, dass irgendjemand was tut oder was verändert, sondern wir alle können in unserem Alltag verändern, wie wir über Emotionen sprechen, wie wir mit unseren eigenen Emotionen umgehen und damit schon einen Anstoß geben, dass diese Zukunftsutopie vielleicht auch irgendwann Realität wird.
Und da hilft es natürlich, dass es Menschen wie dich gibt, die dann darüber auch Bücher rausbringen und als eigenes leuchtendes Beispiel so durch die Welt gehen. Lena, hat total viel Spaß gemacht mit dir. Ich hoffe, dass die alle, die hier zugehört haben, auch einiges mitnehmen konnten. Wir werden heute Abend weitersprechen. Ich freue mich drauf. Und danke für das gute Gespräch. War richtig cool.
Danke dir. Super.